Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Herzlich willkommen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Schön, dass ihr da seid. Der Herr liebt uns alle miteinander. Wir freuen uns sehr auf den Vormittag mit euch. Wir freuen uns sehr auf das, was der Herr uns aufs Herz gelegt hat. Es ist herausfordernd, wie immer, aber es wird uns weiterbringen im Wachstum. Aber bevor wir starten, ein herrliches Wort aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, und zwar ab Vers 16. Hier heißt es: Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Amen. Vater, wir bitten dich um deine Weisheit, um offene Herzen, dass dein Wort für uns Geist und Leben ist. Amen. So, die Liebe des Vaters und der Brüder ist der Titel von der heutigen Botschaft. Und wir freuen uns ganz besonders drauf, weil Adnan und ich glauben, dass es genau für uns heute ist. Wir haben es eingeteilt in die Kapitel Selbstbestimmung oder Gehorsam. Wir sind erlöst. Das erste Werk der Neugeburt, Selbstprüfung, Gottes rettende Gnade, Grundlage unseres Lebens und dann ganz praktisch, und den ganz praktischen Teil wird der Adnan uns dann wieder vorstellen. Da freuen wir uns drauf, Adnan. Wir wissen, dass du das immer ganz pragmatisch vermittelst, sodass wir das wirklich nachvollziehen können und für unser Leben anwenden, für heute Nachmittag, für morgen früh, für die neue Woche. Selbstbestimmung oder Gehorsam. Wir wissen, dass Sünde in diese Welt gekommen ist, weil eine Person selbstbestimmt leben wollte, anstatt im Gehorsam, in Rebellion gegen Gott. Und das hat sich übertragen auf uns. Der moderne und aufgeklärte Mensch lebt in Selbstbestimmung und sieht sich selbst als das Maß aller Dinge. Eine höhere Autorität als letzte Instanz über sich akzeptiert der Mensch nicht, wenn überhaupt, dann nur mit Widerwillen oder eingeschränkt. Schließlich sage ich, was lang geht, die Maxime heute lautet Selbstverwirklichung. Allerdings, wenn diesen aufgeklärten, modernen Menschen dann Leid trifft, ist er entweder sauer auf Gott, wenn er überhaupt an einen Gott glaubt, so nach dem Motto, wie kann Gott das zulassen? Wie oft hören wir das, wenn wir dann jemanden trösten und mit dem Wort Gottes im Trost zu sprechen, ja, euer Gott, wie kann Gott das zulassen? Ja, es ist klar, weil der Gott dieser Welt ist nicht unser Gott im Himmel. Der Gott dieser Welt ist der Rebell. Und er ist der Fürst dieser Welt. Er hat die politische Macht und er hat auch die geistliche Macht über diese Welt. Solange wie Gott es ihm erlaubt. Aber dich und mich hat Gott herausgerufen aus diesem Einflussbereich, dieser finsteren Macht. Wir sind im Licht, im Reich des Lichtes. Entweder er sagt, wie kann Gott es zulassen, wenn er überhaupt an einen Gott glaubt, oder aber er fällt in ein tiefes emotionales Loch, mehr oder weniger tief, und sucht dann andere, die schuld sind. Wie oft erlebe ich das, wenn ein Unternehmen in finanzielle Probleme kommt, in meiner Klientel, dann sind die Banker schuld, anstatt dass er erkennt, er selbst ist schuld. Der Banker ist nicht schuld. Nun wollen wir einmal in der Heiligen Schrift nachschauen, was Gott dazu zu sagen hat. Was sagt Gott zu diesem Thema Selbstbestimmung oder Gehorsam? Und es gibt eine herrliche Stelle im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 14. Als Kinder des Gehorsams, Das ist doch interessant. Wir hören normalerweise immer, wir sind Kinder Gottes, wir sind angenommen in dem Geliebten, in ihm, in Christus sind wir Teil der Familie Gottes. Das ist richtig, aber der Petrus betont es ganz bewusst, als Kinder des Gehorsams. Passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Wir sehen also hier, dass wir uns nicht unseren Begierden anpassen sollen, die früher in uns herrschten. Der selbstbestimmte Mensch lebt nach den Begierden und Trieben seines verdorbenen Fleisches, seiner alten Natur. In Adam ist der Mensch verdorben. Ist egoistisch, auf sich selbst bezogen, möchte sich selbst verwirklichen und schlussendlich manipuliert er alle um sich herum, letztlich um seine Selbstverwirklichung durchzusetzen. Und das macht einsam. Das macht einsam. Auf kurz oder lang macht es sehr einsam. In unserer Unwissenheit wohlgemerkt. Wieso Unwissenheit? Weil wir dachten, es wäre normal, dass wir unseren Begierden die Herrschaft überlassen. Schließlich leben alle so, die ganze Welt lebt doch so. Hauptsache, ihr habt Spaß. Ja, den Werbespruch kennen wir alle. Hauptsache, ihr habt Spaß. Von Gehorsam oder Unterordnung oder Einordnung oder Rücksichtnahme hört man eigentlich wenig. Dazu lesen wir weiter im Wort Gottes, 1. Petrus 1, 15. Sondern wie der, welcher euch berufen hat. Wer ist es? Gott, der Vater im Himmel. Heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Was heißt heilig? Das heißt abgesondert von dieser Welt, von der Verderbnis dieser Welt und zur Verfügung für Gott. Er hat uns erkauft mit dem höchstmöglichen Preis, der zu zahlen möglich war, mit dem Blut seines Sohnes. Er hat uns erkauft. Du bist erkauft. Du warst ein Sklave der Sünde. Und Gott hat dich freigekauft mit dem Wertvollsten, was er hatte, mit dem Leben seines Sohnes. Und jetzt gehören wir Gott. Jetzt gehören wir Gott. Vers 16 lassen wir aus. Wir lesen weiter im Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. In Furcht. Nicht in Angst. Hier ist nicht gemeint Angst, sondern in Ehrfurcht. Ja, Gott ist unser Vater, aber bitte, er bleibt der allmächtige Gott, die Majestät, der alles geschaffen hat durch seinen Sohn. Er bleibt Gott, auch wenn er unser Vater ist. Hier wird klar, dass wir Fremdlinge sind in dieser verdorbenen Welt. Warum? Weil diese Welt hat sich von Gott abgewendet. Diese Welt lebt in Selbstbestimmung. Unter der Herrschaft des größten Rebellen im Universum, Luzifer. Und wir sind Fremdlinge. Wir sind zwar in dieser Welt, sagt der Herr Jesus in Johannes 17, aber nicht mehr von dieser Welt, so wie er nicht von dieser Welt ist. Wir sind in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Warum? Weil Gott uns aus seinem Geist heraus und seinem Wort neu geboren hat. Wir haben göttliches Leben in uns, die göttliche DNA. Wir haben zwar noch diesen todverfallenen Leib, aber unser innerstes Wesen, der Kern unseres Seins, ist neu geschaffen von Gott. Wir sind neue Wesen. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Der Leib nicht, der wird erst neu werden bei unserer Entrückung oder Auferweckung, wenn der Herr uns in die Wohnung des Vaters holt. Hier wird klar, dass wir Fremdlinge sind in einer verdorbenen Welt, die von Gott nichts wissen will oder aber sich ihren eigenen Gott nach ihren eigenen Maßstäben schafft. Wir haben schon einige Male gesagt und haben zitiert den Paulus, einen anderen Jesus. Es gibt viele Jesusse, es gibt viele Christusse, einen anderen Jesus, einen anderen Geist, ein anderes Evangelium. Wir sind erlöst. Wir sind erlöst von dieser Täuschung, von dieser subtilen Täuschung, von dieser subtilen Irreführung. Wir sind erlöst. 1. Petrus 1, 18. Denn ihr wisst, weißt du? Ihr wisst, sagt er, ihr wisst, weißt du es? Ihr wisst. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Ja, wir haben gedacht, alle Welt wandelt so, alle Welt lebt so, das muss doch richtig sein. Wie kann ich, wenn alle Welt in der Richtung marschiert, in der Richtung marschieren? Und wir wissen ja, nur ein toter Fisch schwimmt mit dem Strom. Wenn du lebendig bist, wenn du den Geist Gottes in dir hast, wirst du eine andere Richtung gehen. Du wirst umkehren. Du wirst nicht mit der ganzen Welt ins Verderben gehen. Du kehrst um. Du gehst den Weg unseres Herrn, unseres Erlösers und Heilandes. Sondern mit dem kostbaren Blut Christi sind wir erlöst von den Vätern überlieferten Wandel als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Jesus war das Lamm Gottes. Wir müssen uns vorstellen, der Vater hat nur einen Sohn. Wir können das nachvollziehen mit Abraham und Isaak. Die beiden marschieren Richtung Berg Moria. Und der Isaak war vielleicht 20, 24 Jahre alt, hat das Holz für das Feuer, für das Brandopfer, trägt er. Er sieht den Vater, er hat das Feuer in einer Schale. Er sieht den Vater, er hat das Messer. Und er sieht aber kein Opfer. Isaak hat sich nicht gewehrt mit 20 Jahren, 24 Jahren. Oder ist nicht davongelaufen, wo der Vater ihn gebunden hat. Und auf den Altar gelegt hat sein einziger Sohn, der verheißene Sohn Isaak. Hundertjährig, durch ein Wunder, hat Abraham diesen Sohn empfangen. Und Sarah, die als junge Frau schon unfruchtbar war, mit 75 Jahren, wird sie schwanger und gebiert diesen verheißenen Sohn. Und wie mag das Gott ergangen sein, wo er seinen Sohn begleitet hat ans Kreuz für uns, damit er uns erlöst. Weil Gott ist gerecht. Er muss für die Sünde den Tod fordern. Aber er ist diesen Tod in seinem Sohn stellvertretend gestorben, auf das du und ich leben kannst. Wie können wir da mit Gott nicht in Liebe und in Hingabe umgehen? Wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen, was da abgelaufen ist. Es gibt viele Religionsstifter. Ja, ich sage immer das Beispiel, denk nochmal dran. Ein Mensch passt nicht auf und fällt in eine 3 Meter tiefe Grube mit glatten Wänden und er kommt nicht raus. Und dann kommen all die Religionsstifter und haben irgendeinen religiösen Spruch, erhebe deinen Geist. Und dann kommt einer, der springt hinunter in die Grube, sagt, steig auf meine Schultern und er wird frei und er stirbt für ihn. Da gibt es nur einen. Das ist eine Person. Wir rennen nicht einer Religion nach, sondern wir folgen einer Person. Jesus Christus, unser Herr. Wir wurden erlöst mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Gott hat den höchstmöglichen Preis bezahlt, damit wir erlöst werden von der Sünde und von der Herrschaft des Teufels und von der Verdorbenheit dieser Welt. Diese Welt ist von Gott verflucht. Der Mensch ist von Gott verflucht. Wir haben einen todverfallenen, verfluchten Leib, der jeden Tag mehr stirbt. Diese ganze Welt geht Richtung Gericht und Verderben. Aber Gott hat uns, dich und mich, herausgerufen. Warum? Weil er dich vorherbestimmt hat, vor Grundlegung dieser Welt. Johannes, 1. Johannes 2,15, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, nicht die schönen Berge, die Blumen und die Bienen, er meint das Wesen dieser Welt, die Verdorbenheit dieser Welt, das ist hier gemeint, versteht es bitte richtig. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Wenn du das mehr liebst, so leben zu wollen, wie die ganze Welt lebt. Wenn du dir Zeit nimmst für alle möglichen Dinge, aber für Gott hast du keine Zeit, dann liebst du die Welt mehr als Gott. Und Gott ist ein eifernder Gott. Er erlaubt es nicht, dass wir diese Welt mehr lieben als ihn. Er hat schließlich sein Leben für uns gegeben. Und was er fordert, ist nicht weniger als dein Leben. dein elendes, kaputtes, verdorbenes Leben in Selbstbestimmung, in Egoismus. Das fordert Gott. Jesus sagt, bevor du einen Turm baust, überlege die Kosten. Überschlage die Kosten. Ja, weil einen Turm baust du dein Leben lang, der wird nie fertig. Bis zum Himmel, bis du beim Herrn bist. Überschlage die Kosten. Es kostet was. Die Wohnung im Himmel ist nicht kostenlos. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und wenn wir sagen, der Mensch ist gut, er muss nur gebildet sein und entsprechend keine Not mehr haben, wohlhabend sein. Wir waren so wohlhabend und so gebildet im 20. Jahrhundert wie nie zuvor. Und wir haben die schrecklichsten Verbrechen begangen, die man sich vorstellen kann. Also das stimmt nicht. Das ist eine Illusion, dass der Mensch gut ist. Wenn er nur gebildet ist, kein Barbar mehr und dann keine Not mehr hat. Das stimmt nicht. Nein, wir brauchen nur unsere Welt anschauen. Egoismus von vorn bis hinten. Single-Haushalte, ja, Lebenspartner. Anstatt dass man füreinander da ist, dass man sich verpflichtet, miteinander durchs Leben zu gehen, füreinander da zu sein, sein Leben zu investieren in den Ehepartner, in die Kinder, in die Familie Gottes, in die Gemeinde. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Welt vergeht. Christus sagt immer wieder, der Herr, wie eine Blume, die verdorrt und abfällt, wie eine Blume in der Wiese. Sie verdorrt, fällt ab und der Wind verweht sie und weg ist sie. Und das steht im Fokus. Und das ist alles so wichtig. Und das, was wirklich wichtig ist, interessiert uns. Wenn überhaupt, dann, ja, nicht in der nötigen Intensität. Das erste Werk der Neugeburt. Wir kommen zu einem sehr ernsten Thema, Geschwister, wo wir sofort unseren Selbstbetrug entlarven können. Wenn du dich selber betrügst, wenn du dich selbst täuscht, wenn du in einer Illusion lebst, hast du jetzt die Chance, das zu entlarven. Die Blase zum Platzen zu bringen. Mit der Neugeburt wird die Liebe Gottes in unsere Herzen durch den Geist Gottes ausgegossen. Wer diese Liebe Gottes hat, kann und wird andere lieben. Geschwister, wir müssen uns klar sein. Ohne Gott haben wir keine Liebe. Diese Welt hat keine Liebe. Nur Selbstliebe, Egoismus, Selbstverwirklichung. Aber wer Gottes Geist empfangen hat, der hat Liebe. Der hat wahre Agape. Der kann lieben, selbstlos, ohne Berechnung, ohne zu berechnen, was für ihn dann drin ist. Römer 5,5 sagt uns die Heilige Schrift, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wenn du bereit warst, den Preis zu bezahlen, wenn Gott dir die Gnade des rettenden Glaubens schenkt und du wirst von Neuem geboren, du nimmst Jesus nicht nur als Erlöser und Heiland an, sondern auch als Herr, du übergibst ihm dein Leben, dann wirst du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt ist ein Teil Gottes in dir, das Leben Gottes ist in dir, die Liebe Gottes ist in dir. Jetzt kannst du lieben, vorher nicht. Der Mensch ist in die Irre geführt mit dieser Liebe. Wir hören 1000 Lieder jeden Tag, da geht es um die Liebe. Julia, habe ich gerade gehört hier von Chris Rea, Julia. Und der liebt doch die dermaßen, die Julia, schau mal, wie der die liebt. Ja. Aber das ist eine Illusion. Wenn er die Liebe Gottes im Herzen hat, dann wird er die Julia wirklich lieben. Aber wenn nicht, dann kann er sie nicht lieben. Der Neugeborene, ja das Kind Gottes, ist nun in der Lage und gewillt, die größten Gebote Gottes zu erfüllen. Weil Markus 12,30, darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer. Sie fragen den Herrn Jesus, wo er hier auf der Erde war, was ist das größte Gebot? Und der Herr gibt diese Antwort in Markus 12, Vers 30. Wiederum lesen wir, dass der Maßstab der Liebe zu Gott und der neuen Geburt die Bruderliebe ist. Lukas 6,27, schnall dich fest, dass du nicht vom Stuhl fällst jetzt. Lukas 6,27, euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Und im 1. Thessalonicher 4,7 lesen wir, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Wer das verwirft, der verwirft also nicht Menschen, sondern Gott, der euch seinen Heiligen Geist schenkt. Gott sagt, wozu habe ich dir meinen Geist gegeben? Du sollst doch meinem Sohn, der sein Leben für dich gegeben hat, immer ähnlicher werden. Wenn du nicht in dieser Heiligung, in dieser Nachfolge, in dieser Absonderung lebst, verwirfst du Gott. Über die Bruderliebe sagt er, brauche ich euch nicht zu schreiben. Gott selbst hat euch schon gelehrt, einander zu lieben. Die Bruderliebe wird als erstes Werk der neuen Geburt durch den Gehorsam genannt. 1. Petrus 1,22, da ihr eure Seelen, also das Innerste deines Wesens, durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Liebt einander. Da stellt sich jetzt folgende Frage, wozu betonen die Apostel dermaßen die Bruderliebe und machen sie sogar zum Maßstab der Liebe zu Gott und zur untrüglichen Folge der neuen Geburt? Ja, mehr noch, der Herr fordert uns auf, sogar unsere Feinde zu lieben. Das Wort Gottes durch die Apostel will uns sensibilisieren, uns ganz klar machen, dass wenn wir die Liebe Gottes in unserem Herzen haben, dann werden wir als erstes Werk die Geschwister lieben. Die Geschwisterliebe. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet diese Geschwisterliebe? Da freue ich mich jetzt schon auf das, was der Herr unserem Bruder Adnan aufs Herz gelegt hat. Die Brüder lieben, das sind unsere Geschwister, die wir sehen und mit denen wir tagtäglich leben. Daher ist die Bruderliebe der tiefste Grund für unsere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn du wissen möchtest, bist du wirklich von Neuem geboren? Hat Gott dir seinen Geist gegeben als erste Anzahlung auf dein Erbe, das im Himmel wartet? Wie kannst du das prüfen? Liebst du die Geschwister? Liebst du die Geschwister? Wenn wir aber unsere Geschwister, die wir sehen, nicht lieben, dann sind wir Lügner und werden weder unsere Feinde noch Gott lieben, den wir nicht sehen. Schau mal her, das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das schreibt der Heilige Geist durch den Apostel Johannes im 1. Johannes 4,20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner, ein Heuchler. Und Heuchler speit der Herr aus seinem Mund aus. Er sagt an die Gemeinde in Laodicea, du bist weder heiß noch kalt, du bist lauwarm, ich speit dich aus. Auch wärst du entweder heiß oder kalt. Dann sind wir Heuchler und dann speit uns der Herr aus, wenn wir unsere Brüder nicht lieben. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Also Geschwister, das ist so ein wichtiger Prüfstein dafür, ob wir aus Gott geboren sind, ob wir Gottes Leben in uns haben, ob die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, indem wir in der Lage sind, die Brüder zu lieben. Aber was bedeutet die Liebe? Nicht, was du vielleicht denkst oder was diese Welt denkt. Klebrige Liebe, alles zudecken. Nein. Die Liebe, die Küsse des, die Schläge des Freundes sind kostbarer als die Küsse des Heuchlers. Die Schläge des Freundes sind wertvoller, sind kostbarer als die Küsse des Heuchlers. Selbstprüfung. Wir sehen also hier, dass wir ganz leicht uns selbst prüfen können. So schwer ist es nicht. Sodass wir uns in dieser entscheidenden Sache nicht selbst täuschen oder sogar betrügen. Das Maß unserer Bruderliebe muss auf dem Prüfstand und ist das Maß unserer geistlichen Reife. Prüfet euch, sagt der Herr. Der unmündige, fleischliche Christ ist nach wie vor auf sich selbst bedacht, ist immer noch egoistisch auf sich selbst konzentriert und möchte wissen, was für ihn da drin ist, was ist für mich drin. Ich glaube, Kennedy war es, der gesagt hat, frag nicht, was Amerika für dich tun kann, sondern was du für Amerika tun kannst. Das ist ein biblisches Prinzip. Gott und die Gemeinde haben sich um ihn zu kümmern, nicht umgekehrt. Ja, alles muss für ihn da sein, im Pampern und. Gottes rettende Gnade, Grundlage unseres Lebens. Vorletzter Punkt und dann übergebe ich an den Adnan. Wir haben die Freiheit von Gott nicht als Deckmantel der Bosheit bekommen. Ja, viele sagen, ja, du bist so gesetzlich, jetzt sollen wir plötzlich doch wieder die Gebote Gottes halten. Ja, wir sind doch unter der Gnade und uns ist doch kein Gesetz gegeben, wir sind doch frei. Oh, hast du was nicht richtig verstanden? Wir haben die Freiheit von Gott nicht als Deckmantel der Bosheit bekommen, sondern die Gnade Gottes hat uns die Freiheit von der Bosheit und der Verdorbenheit geschenkt, damit wir uns von ihr in Zucht nehmen lassen. Die Gnade nimmt uns in Zucht. Wir sind in die Irre geführt worden, Geschwister, dass die Gnade der Sündenmenge zudeckt. Da müssen wir mal Titus lesen, Titus 2,11, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sehr schön, her damit. Aber jetzt kommt der nächste Vers. Sie erzieht uns, oder andere Übersetzung sagt, sie nimmt uns in Zucht. Die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir hier noch auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das, was du gerade tust, frag dich, wird Gott geehrt dadurch, was du jetzt gerade machst? Wird Gott dadurch geehrt? Und wenn nicht, kehr um und lebe so, dass Gott geehrt wird. Aber das kann ich nicht, ich bin doch nicht Jesus. Die Schrift sagt, wir können leben, wie er gelebt hat. Warum? Weil uns alles Gottes Kraft schenkt. Die Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die ist in uns, der Heilige Geist. Gott hat uns alles geschenkt, was zur Gottseligkeit notwendig ist. Wir haben die Kraft Gottes. Du kannst leben, wie Jesus gelebt hat. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Je mehr du in sein Wesen, in seinen Charakter verwandelt wirst. Durch das Wort und so weiter. Titus 2,13, seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Wartest du darauf, dass in 5 Minuten der Herr dich abholen kann? Oder sagst du, Herr, noch nicht, erst nächstes Jahr im Sommer oder übernächstes Jahr, das und das habe ich noch vor. Oder ist es dein höchstes Glück, dass du sagst, ja, komm, Herr. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat und uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, seinem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Das sind die Dinge, die du lehren sollst, sagte Paulus an seinen geistlichen Sohn Timotheus. Ermahne weise zurecht. Wo es nötig ist, tu es mit allem Nachdruck. Niemand hat das Recht, dich gering zu schätzen. Schau mal, die Liebe des Vaters und die Liebe der Brüder. Die Liebe des Vaters, sie tröstet. Bitte, wenn wir hier sagen, die Liebe des Vaters, dann reden wir nicht über rettet, weil dann müssten wir über die Liebe Gottes reden. Wir reden aber über die Liebe des Vaters. Gott ist schon dein Vater. Sonst müssten wir errettet schreiben. Die Liebe des Vaters, sie tröstet, ermutigt, züchtigt und richtet. Die Liebe des Vaters tröstet, ermutigt, züchtigt und richtet. Wozu? Zur Herrlichkeit in Christus. Damit er dich mit Christus verherrlichen kann. Das ist Gottes ganze Absicht. Du bist berufen und auserwählt. Er möchte, dass du seinem Sohn gleichgestaltet wirst. Und die Schrift sagt uns dazu, Hebräer 12,6, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Ist der ein Sohn? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. weil Gott uns liebt, züchtigt er uns, korrigiert er uns. Und dazu gebraucht er die Brüder, die uns trösten, ermutigen, ermahnen und auch richten. Er richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ja, ja. Ich sage dir gleich noch einen anderen Vers. Wozu? Im Vorbild. Wir wollen Vorbild sein zum Charakter Christi. Und da steht es 1. Korinther 5, 12. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Ah ja, da gibt es übers Richten einen anderen Vers. Gell? Den einen kennen wir, den anderen wollen wir nicht so gern hören. Die aber außerhalb sind, die richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Adnan, ganz praktisch.
Der Hinweis immer noch nicht.
Jetzt doch, passt.
Jetzt passt. Wir haben vorhin von Reinhold gehört: Liebe deinen Nächsten für dich selbst, liebe deine Feinde. Und jetzt haben wir was ganz anderes: die Bruderliebe, die Vaterliebe. Und das ist das erste Werk der Neugeburt. Reinhold, du hast gebetet am Anfang, dass Gott uns die Weisheit gibt, sein Wort zu vermitteln, das Wort richtig zu verstehen. Das, was hier draufsteht, können wir nicht einem sagen oder vermitteln oder geben, der nicht Bruder ist. Das tut auch Gott nicht jedem. Das ist die Vaterliebe. Das ist, was Gott seinen Kindern tut. Das ist, was wir uns gegenseitig tun sollen. Wir können das nicht einem von der Welt das geben. Sicher, wenn wir das Leben, das erste Werk der Neugeburt in unserem Leben sichtbar wird, dann wird sein Ausdruck auch in der Welt sein. Das heißt, sie sollen eure Frucht sehen und euren Vater im Himmel preisen. Vielleicht ist eine Möglichkeit, ihn zu erkennen. Er sagt, ja, das ist irgendwie nicht ganz normal, wie du das machst. Aber wenn einer von der Welt Probleme hat, womit willst du ihn trösten? Es gibt nur einen Tröster. Das ist Gott, der seinen Geist in uns gegeben hat, und der heißt auch der Tröster. Und wenn du einem von der Welt sagst, Gott, der sagt jetzt, verschwinde du und dein Gott, ich will das haben, was ich von dir erwarte und nicht Gott. Aber da wird man ihn belügen. Wir haben nichts anderes zu geben. Wir haben nichts anderes zu geben. Die Ermutigung. Es gibt so viele Stellen in der Schrift über die Apostel, wie sie sich gegenseitig ermutigen und trösten. Sie werden verfolgt, sie leiden immer wegen dem Wort Gottes. Sie leiden nicht, das ist nicht unser Vorbild, dass sie leiden, weil sie Steuer hinterzogen haben und erwischt wurden. Sie leiden nicht, weil sie geklaut haben und erwischt haben. Sie leiden nicht, weil sie ihre Frau betrogen haben, erwischt wurden. Nein. Sie leiden, weil sie treu waren für das Wort Gottes, alles aufgegeben haben. Paulus sagt sogar, wir haben so gelitten, ich denke über unser Vermögen hinaus. Wir haben gedacht, wir sterben jetzt. Aber Gott lässt uns doch nicht versuchen, über das hinaus, was wir ertragen können. Das ist damit gemeint hier, trösten und ermutigen, wenn jemand leidet für das Wort Gottes. nicht trösten für jemanden, der in der Sünde lebt, der klaut und lügt und betrügt. Solange keiner das sieht, ist er in Ordnung. Die Beispiele können wir nicht aufzählen. Wir können in unser Leben hineinschauen. Wenn wir irgendwo mal vielleicht 100 Euro oder mehr oder weniger nicht in Ordnung verbucht haben oder angegeben haben, Freund gegenüber, Partner gegenüber, das ist hier nicht die Ermutigung und der Trost gemeint, sondern für diejenigen, die für das Wort Gottes leiden. Für das andere kommt das nächste. Züchtigen. Gott züchtigt. Wir wissen, wir haben das sehr oft gehabt, dass Gott zulässt, dass der Mensch leidet. Oder er schickt sogar selbst die Züchtigung, dass der Mensch erkennt. Eine Warnung, ein Warnschuss. Und wenn das nicht hilft, dann kommt ein dickerer Warnschuss. Und wenn das immer noch hilft, kommt noch ein dickerer. Das lesen wir auch und hören wir von Bernhard. Wenn wir zu Unrecht uns am Abendmahl beteiligen, wenn wir in der Sünde bleiben und unsere Sünden nicht bekennen, dann wird uns Gott züchtigen. Wir werden krank, wir werden schwach und wir werden vielleicht auch zu früh sterben, damit wir nicht mit der Welt gerichtet werden. Und wenn das noch übler ist, dann nimmt er seinen Geist ganz weg. Da geht es eigentlich dann um alles. Es geht nicht darum, dass wir dann zu früh sterben, damit wir durchs Feuer gerettet werden, sondern haben alles verloren. Und wir hier lesen wir immer von Ermahnen als Brüder. Ja, warum ermahnen wir uns? Sollen wir uns gegenseitig ermahnen? Ich habe bei der Begrüßung das Wort an die Thessaloniker vorgelesen von Paulus, wo er sagt, wir haben jeden Einzelnen von euch ermahnt und getröstet. Aha. Wir brauchen immer die Ermahnung, den Trost, die Ermutigung, die Korrektur. Das ist die Bruderliebe. Wenn das nicht da ist, gibt es keine Bruderliebe. Nur höflich zueinander zu sein und freundlich zu sein und zu lächeln, ja, das machst du auch mit den Nicht-Brüdern. Was ist der Unterschied? Und vielleicht sogar geheuchelt, weil das ist Smalltalk, innerhalb von ein paar Sekunden ist es vergangen. Aber da lebst du hier, das ist die Bruderliebe. Und richten, das ist natürlich sehr heftig. Wir haben es gelesen, das ist eigentlich das ganze Kapitel 5, schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth und tadelt sie. Wieso richtet ihr nicht? Wieso entfernt ihr den Sauerteig nicht aus eurer Mitte? Ihr habt mit den Unzüchtigen, das heißt, wenn jemand doch sündigt und in der Sünde verharrt und du ermahnst ihn und ermahnst ihn und du ermahnst ihn und er kehrt nicht um, dann musst du ihn richten. Warum? Damit er nicht mit der Welt gerichtet wird. Also wir sehen hier auch diese Parallele hier, wie der Vater, die Vaterliebe, so auch die Bruderliebe, das ist ja ganz, weil die gleiche Liebe ist. Wenn der Apostel Paulus sagt, ich habe ihn dem Satan übergeben. Warum? Damit er jetzt in die Hölle schmort? Nein. Zum Verderben des Fleisches, auf das seine Seele gerettet wird. Damit er doch gerettet wird. Es bringt nichts, wenn jemand immer wieder auf dem Irrweg ist und ich sage, ja, wir haben dich, Bruder, wir haben dich, Liebe. Das ist nicht. Die Liebe, die Bruderliebe heißt es, wenn du deinen Bruder siehst, dass er auf einem Irrweg und du sagst ihm, du gibst ihm durch Korrektur und er nimmt das an, dann hast du eine Menge Sünde zugedeckt und du hast sein Leben gerettet. Und da wird immer natürlich der Begriff, die Liebe deckt eine Menge Sünde zu, so gewaltig missbraucht, dass man völlig das Gegenteil daraus macht, nicht dem Bruder darauf hinzuweisen, zu ermahnen, sondern schwamm drüber und den Teppich kehren. Wir sollen und dürfen uns dürfen nicht mehr in der Sünde leben, weil wir davon erlöst sind. Da kennen wir auch den Brief an die Galater. Weil sie meinen, ja, wir sind jetzt frei. Wir haben den Sohn. Wir haben den Geist der Freiheit. Jetzt dürfen wir alles machen. Ah ja, jetzt seid ihr, haben wir vorhin gehört, jetzt seid ihr frei, damit ihr so lebt wie früher. Ihr habt nur ein Alibi gebraucht. Apostelgeschichte 26,20. Überall habe ich verkündet, die Menschen sollten sich von der Sünde abwenden, zu Gott umkehren und durch ihr Leben zeigen, dass sie sich geändert haben. In Römer 6,23 lesen wir, denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Wir haben vorhin die Folie gesehen, die Vaterliebe und die Bruderliebe. Jetzt wollen wir schauen, wie ermahnt Gott sein Kind, das in der Sünde verharrt. Durch sein Wort, das ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ich sitze da, lese das Wort Gottes und da sagt der Geist Gottes sofort durch das Wort, hey, schau mal, was du gestern gemacht hast. Tust du Buße, deine Sünde ist vergeben, bist du heilig vor Gott, ohne Sünde. Jeder, der Geist Gottes hat, wird durch das Wort Gottes beschnitten, wenn er vom Weg wegkommt. Dann durch seinen Geist, klar, weil nur durch den Geist Gottes haben wir Zugang zu Gott. Das Wort alleine, ohne den Geist Gottes, ist ein toter Buchstabe. Ist das langweiligste Buch der Menschheitsgeschichte. Langweilig. Was müsst ihr lesen? Wenn du schon die Bücher von Mose liest, dann sagst du, was ist denn das denn? Nur Mord und Totschlag. Und du gehst du weiter durch das ganze Alte Testament bis zum letzten Buch. Und dann geht es wieder los von vorne. Das ist ja wie Ammenmärchen mit der Jungfrau-Geburt und mit der Kreuzigung und mit Zeichen und Wunder und so weiter. Na ja, gut. Haben wir die Märchen schon mal gehört, als wir klein waren? Toter Buchstabe. Nur wenn jemand vom Neuen geboren ist und glaubt, was da drin ist, dann ist das Geist und Leben. Dann ist das scharf. Das Wort ist scharf, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durch seine Geschwister. Weil sie durch, sagt uns der Paulus, von dem Beispiel Leib des Christi, wie die Glieder miteinander verbunden sind, durch die Gelenke. Sie kommunizieren miteinander, laufen, die leben durcheinander. Die leben nicht getrennt. Die werden sich gegenseitig unterstützen. Durch sein Wort, wir lesen in Römer 6,2, das sei ferne, wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind. Wenn ich in der Sünde lebe, lese ich das Wort, dann wird der Geist Gottes mir sagen, hey, du hast doch versprochen, du bist der Sünde gestorben. Wieso lebst du noch in der Sünde? 1. Johannes 3,6. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Wenn jemand sündigt und den Geist Gottes in sich hat, der wird ermahnt. Der wird angeklagt im Sinne der Umkehr. Nicht angeklagt, du bist jetzt verloren, jetzt hast du alles verloren, sondern er wird ermahnt, er wird korrigiert, dass er umkehrt. Und wenn einer sagt, mir ist wurscht, was das Wort Gottes sagt, was mein Gewissen mir sagt, was der Heilige Geist, der Geist der Sohnschaft in mir sagt, ist mir wurscht, dann muss man sich fragen, ob man ein Kind Gottes ist. Wenn man vorsätzlich in der Sünde verharrt, sagt Gott, ich habe dir meinen Geist gegeben, du hast mir versprochen, du lebst nach meinem Willen, und jetzt trittst du das Blut meines Sohnes mit den Füßen. Mein Sohn ist für dich gestorben, damit du ihm nachfolgst. Und jetzt lebst du dein Leben weiter wie vorher. Wozu habe ich mit dir einen Bund geschlossen? Einen Bund geschlossen, ich gebe dir ewiges Leben, dafür habe ich dein Leben. Du bist jetzt mein Kind und du lebst so, wie es sich gehört, als Kind zu leben. Das ist der Bund. Und wenn man den Bund bricht, da braucht man sich nicht zu wundern, dass der andere Bündnispartner sagt, okay, da gibt es den Bund eben nicht mehr. Wenn wir aber Buße tun, dann ist der Bündnispartner, unser Vater im Himmel, barmherzig, dass er uns die Sünden vergibt. 1. Johannes 5,18, wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Wir müssen natürlich, die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Johannes in seinen Briefen, drei Briefen, schreibt er, wer sündigt, ist nicht von Gott. Der kennt Gott auch nicht. Aber müssen wir lesen weiter. Wer in der Sünde bleibt, da sagt er ein paar Sätze weiter dann, sie sagt, wenn du aber sündigst, dann tu Buße. Dann ist deine Sünde vergeben und jetzt bist du wieder ohne Sünde. Wir können in Sünde fallen, dann aber sofort Buße tun, dann vergibt uns Gott. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt, wir stehen wieder gerecht vor ihm da. 1. Korinther 11, 30, deshalb sind viele unter euch, das habe ich vorhin erwähnt, hören wir jede Woche, jeden Sonntag, schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Gott verordnet Schwäche und Krankheiten unser Leben, damit wir umkehren. Wenn wir es nicht tun, nimmt er uns aus diesem Leben. Verordnet Schwäche und Krankheit in unser Leben, damit wir umkehren oder damit wir uns nicht erheben. Wie wir wissen, Paulus sagt, er hat die Schwäche, die Krankheiten verordnet bekommen von Gott, damit er sich nicht erhebt. Bleibst du auf dem Boden. Er hat dieses Vorrecht, das Geheimnis des Christus zu empfangen, in den Himmel geholt zu werden. Er kann nicht beschreiben, was er alles gesehen kann, mit menschlichen Worten. Und jetzt könnte er wieder kommen und sagen, ich bin's. Er sagt auch, Gott hat mich auserwählt, als ich im Bauch meiner Mutter war. Und Gott hat sogar durch den Heiligen Geist den anderen Apostel bestätigt, dass das die Wahrheit ist. Hat ihnen auch das offenbart. Und jetzt könnte er sagen, jetzt bin ich schon der zweite Gott hier auf Erde. Wir sehen auch in den Büchern, in den Briefen, Paulus hat einige der Apostel und viele Menschen ermahnt und korrigiert und scharf korrigiert. Aber ich finde jetzt hier keine besondere Stelle, fällt mir zumindest nicht ein, dass andersrum war. Dass der Petrus Paulus gesagt hat, hey, du Heuchler. Also ist er vielleicht vollkommen? Mei, jetzt könnte er sagen, ja, ich bin der zweite Jesus Christus. Ich war früher ein Christenverfolger, aber jetzt bin ich schon Gott auf Erden. Und da hat ihm das Gott auch verordnet, damit er sich nicht erhebt. Damit wir nicht mit dieser Welt in die Verdammnis gehen. Aus lauter Liebe tut Gott das. Auch bei Paulus würde er sich erheben, dann würde er das Gleiche erleben am Ende wie der Satan. Der wird auch in die Verdammnis gehen. Durch seinen Geist, Römer 8, 10, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, um der Sünde willen, Der Geist aber ist Leben und der Gerechtigkeit willen. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist Gottes gibt Zeugnis in uns. Wenn wir das Wort hören, dann merken wir sofort, wie der Geist Gottes in uns spricht und sagt, hey, du bist ja ein Kind Gottes. Kannst du das tun? Auf der anderen Seite gibt uns Ermutigung und Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Auch wenn wir leiden, auch wenn wir in Bedrängnisse geraten. Desgleichen hilft uns auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich es gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Durch die Geschwister. Apostelgeschichte 20, 28. Das ist in der Abschiedsrede des Apostel Paulus von den Ältesten in Ephesus. Er sagt ihnen, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, andere Übersetzung heißt zu Ältesten, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Und an die Korinther schreibt Paulus, soll dieser Mensch dem Satan übergeben werden zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Haben wir kurz darüber gesprochen vorhin, in Kapitel 5, wie er die Gemeinde in Korinth richtig tadelt, weil sie einfach einen Bruder sehen, der tagtäglich in der Sünde lebt und die machen ihm noch schönes Gesicht. Und dann sagt er, geht's noch? Habt ihr nicht zu richten, die da drin sind? Die da draußen nicht. Er sagt, wenn einer die Korrektur immer wieder und immer wieder und immer wieder ablehnt, dann sollst du nicht mal mit ihm essen. Ich sag euch das, aber das gilt nur für die Brüder. Es gilt nicht für die Welt. Für die Welt ist klar, die wissen nichts von Gott. Ich sage nicht, du sollst mit denen nicht mehr essen gehen und mit denen nicht mehr arbeiten und keine Geschäfte machen und dein ganzes Leben nehmen. Du bist schließlich als Licht in dieser finsteren Welt eingesetzt worden. Da sagt der Paulus ein paar Verse weiter, wenn ich das für die Welt gemeint habe, du sollst mit denen nicht mehr, nicht mal essen, nicht mal die Hand geben, ja, da hätte uns Gott gleich aus der Welt rausgenommen. Aber das ist, da merken wir hier, die Bruderliebe hat eine ganz, ganz, ganz andere Bedeutung. Das Gleiche, das sind zweierlei Handelsweisen gegenüber der Welt. Du liebst sie, aber du hast sie nicht zu richten. Wir haben vorhin gelesen, die wird Gott richten am Ende. Aber dein Bruder, da hast du eine besondere Verantwortung ihm gegenüber. 1. Petrus 4,1, weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Wer sein Fleisch bezwingt, hat aufgehört mit der Sünde. Klar, das Fleisch will immer mehr. Warum will ich Steuer hinterziehen, damit ich das Doppelte habe, als was mir zusteht? Und warum? Da kann ich doppelt so viel ausgeben. Ja, und warum musst du doppelt so viel ausgeben, wenn du nur die Hälfte hast und die Hälfte dir zusteht? Das Fleisch. Ja, der Nachbar hat das auch. Oder? Wir haben so viele Kunden, müssen wir Pizza liefern. Schnell, noch nicht fertig, aus dem Ofen, fast roh, liefern. Wenn sie nicht merken, da haben wir schon 5 Euro plus gemacht. Betrogen. Das können wir eigentlich laufend in unserem Leben beobachten, wie wir sehr schnell hineinrutschen, wenn wir dem Begierden des Fleisches nachgeben. Oder du gehst irgendwo hin, bist im Fitnesscenter, Eine hübsche junge Dame, ein hübscher junger Mann, muskulös. Oh, haben wir vorhin gelesen. Liebe zur Welt, was heißt das? Nicht, dass man sich an den Bergen, an der Natur erfreut, sondern Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Leben. Und jetzt kommen die Gedanken. Bezwingen. Und je mehr wir das Fleisch bezwingen, umso weniger werden wir in die Versuchung geraten. Es ist nicht schlimm, wenn man sich einen hübschen Menschen anschaut und Gott preist und nicht begehrt. Schön. Aber es ist interessant, dass auf einmal alle Menschen schön erscheinen, wenn das nicht um Begierde geht. Auf einmal erscheinen alle, ob sie alt oder jung sind, oder dick oder dünn. Sind alle Gottesgeschöpfe. Dann sind wir in der Lage, alle zu lieben und nicht nach begierten Gesichtspunkten. Hesekiel 3,18: Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben, und du warnst ihn nicht und du sagst ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Wege zu warnen, damit er am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seine Sünde willen sterben. Wenn du ihn siehst, der geht Richtung Tod. Und du sagst ihm nicht. Das ist im Strafgesetzbuch übernommen worden, unterlassene Hilfeleistung, das ist eine Straftat. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Das ist auch aus der Bibel benommen worden, im Strafgesetzbuch. Darum will ich sein Blut von deiner Hand fordern. Du hättest ihn warnen können. Hast nicht gemacht. Wir kommen zu dem letzten Punkt, letzten Aspekt, Treue. Wir haben im Wort der Woche gelesen und heute auch gehört, wenn du die Bruderliebe als erstes Werk hast, dann bist du in der Lage dann, deinen Nächsten zu lieben, sogar deinen Feind zu lieben. Und die Bruderliebe hat eine Voraussetzung, dass die Liebe Gottes in unserem Herzen ist. Und so ist es ähnlich, die Treue. Wenn wir Gott treu sind, das heißt in der Heiligung leben, im Geist wandeln, dann wird die Treue ein Ausdruck unseres Lebens und sie ist auch eine Frucht des Geistes, das wissen wir, die Frucht des Geistes. Aber die Voraussetzung ist, im Geist zu wandeln, dann werden wir treu sein. Also wenn wir Gott gegenüber treu sind, dann sind wir den Menschen gegenüber treu. Dann bist du automatisch deiner Frau gegenüber treu. Du bist automatisch deinem Partner gegenüber treu. Du bist automatisch deinem Geschäftspartner oder auch deinem Kunden treu. Warum? Ja, wenn du Gott gegenüber treu bist, kannst du deinen Geschäftspartner nicht betrügen. Geht ja gar nicht. Das ist der Ausdruck in der Welt, der Ausdruck dessen, was wir Gott gegenüber erweisen. Und deshalb heißt es vorhin, wenn du das in der Sünde verharrst, dann verwerfst du nicht einen Menschen, verwerfst du Gott. Wenn du Gott gegenüber untreu bist, dann verwirfst du Gott. Und da drin bleibst natürlich. Es geht nicht immer, dass man sagt, naja, wir sind alle unfehlbar. Wer Gott nicht treu ist, der kann auch im Leben und auch anderen Menschen gegenüber nicht treu sein. Treu ist nämlich eine Frucht des Geistes und wird nur in uns entwickelt, wenn wir im Geist wandeln und nicht im Fleisch. Die alte, sündige, verdorbene Natur kann nicht treu sein. Sie wird immer den Begierden des Fleisches nachgeben. Galater 5,16: Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Das ist immer der ewige geistliche Kampf, solange wir hier leben. Der Geist Gottes in uns und das Fleisch. denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ich schließe damit ab, dass wir nicht aufhören dran zu denken, wir sind der Sünde gestorben. Ja, mit den Geboten immer, wer Gott liebt, hält seine Gebote. Ja, das ist aus dem Alten Testament. Nein, das ist der rote Faden im Neuen Bund. Sonst sind wir Betrüger. Du kannst nicht deine Frau lieben und zur gleichen Zeit sagen, aber untreu bin ich. Da würde ich ihm helfen, gell? Amen. So, wir verabschieden uns auch von den Zuhörern, Zuschauern, wünschen Gottes Segen, dass dieses Wort zur Entfaltung kommt in unserem Leben, Geist, Kraft und Leben bringt und uns schneidet, wo es erforderlich ist. Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.